Ja, also ich bin tatsächlich ultra aufgeregt. Aber Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Und deswegen probieren wir das Ganze jetzt mal zusammen aus. Verheißungen. Warum hat mir Gott aufs Herz gelegt, heute Abend mit euch über Verheißungen zu sprechen? Ich glaube, weil ich in den letzten Monaten ganz neu begeistert sein darf von dem, was Gott uns in der Bibel offenbart hat und was da alles für Zusagen, also Verheißungen drin stehen, auf die wir uns einfach berufen können und die uns bzw. unser Leben von Grund auf verändern können. Ich erlebe zumindest diese Veränderung in den letzten Monaten ziemlich intensiv. Ich glaube, Gott hat uns die Bibel geschenkt. Sein Wort, das uns seinen Willen zeigt. Und er hat gesagt, dass sein Wort die Wahrheit ist und diese Wahrheit können wir, auf diese Wahrheit können wir uns berufen. Und Paulus geht sogar noch weiter. Er bezeichnet das Wort Gottes im Epheserbrief als das Schwert des Geistes, also als eine Waffe. Gott hat uns damit ein Mittel gegeben, eine Waffe, mit der wir uns aufbauen können, mit der wir uns verändern lassen können, mit der wir unsichtbare oder noch nicht existierende Dinge Realität werden lassen können, mit der wir uns vor feindlichen Angriffen schützen können und mit der wir Gottes Reich immer mehr auf die Erde beten können. Ich will euch heute neuen Mut machen, die Dinge, die in der Bibel stehen, ernst zu nehmen, euch darauf zu berufen und Neues auszuprobieren. Aber von Anfang an. Wie ich schon gesagt habe, Verheißungen sind für mich Zusagen oder Aussagen in der Bibel, die mir etwas versprechen oder die Aussagen, dass etwas Bestimmtes passiert, wenn ich das oder das tue. Gott hat uns in der Bibel seinen Willen offenbart, das habe ich auch schon gesagt. Und in Jesaja 40, Vers 8 steht, dass das, was in seinem Wort steht, ewig gilt. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Das Wort Gottes gilt für uns heute genauso wie vor 2000 Jahren. Vor dem Tod Jesu gab es die 10 Gebote. Schon damals steht in 5. Mose 29, Vers 28, dass das, was offenbart ist, ewig ist für die Israeliten und ihre Kinder. Von damals bis heute hat Gottes Wort Bestand. Und dass das, was Gott in der Bibel als Verheißungen gegeben hat, wahr ist, hat erst Gott selbst immer wieder und dann letztendlich Jesus bewiesen. Durch ihn sind alle Zusagen der Schrift erfüllt worden. Das steht in 2. Korinther 1, Vers 20. Da die Bibel heute noch mehr umfasst als die Schrift damals, haben wir heute noch mehr Zusagen von Gott als die Leute damals. Und ich glaube, dass Gott, der damals genau der gleiche war, der heute und in Ewigkeit ist, nichts an seiner Zuverlässigkeit und Treue geändert hat und genauso zu seinen Zusagen steht wie damals. In dem Zusammenhang bin ich auf einen Vers gestoßen, der mich richtig geflasht hat, weil er genau das bestätigt. Da steht in Jeremia 1, Vers 12 und der heißt, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Das sagt Gott zu Jeremia, nachdem der ein Bild hatte von einem Mandelbaum, von einem Wächterbaum. Der Wächterbaum ist, wie gesagt, wohl ein Mandelbaum und das wird teilweise unterschiedlich übersetzt. In der Elberfelder steht als Erklärung, dass im Hebräischen Mandel und Wachen die gleiche Wortwurzel haben. Das heißt, man könnte das quasi als Wortwitz verstehen. Aber andere Leute sagen, dass der Mandelbaum früher als Wächter des Frühlings galt und dass deswegen, weil er immer als erstes geblüht hat. Aber das nur am Rande, ich fand es interessant. Viel wichtiger ist mir aber das, was Gott danach sagt. Er wacht über sein Wort, um es auszuführen. Und dieser Vers hat so viel Power. Das heißt, wenn wir Gottes Wort beten und wenn wir uns auf seine Verheißungen stellen, dann hört er uns zu und er sagt, dass er das ausführen will. Und was heißt das jetzt im Zusammenhang mit Verheißungen? Ich sehe Verheißungen in der Bibel als ein Geschenk an. Um das zu verdeutlichen, habe ich hier einfach mal zwei kleine Geschenke mitgebracht. und ich würde die gerne einem von euch schenken. Aber ihr müsst dafür was machen, um das zu bekommen. Ihr dürft das gerne mal ausprobieren. Mag noch jemand? Genau, das war jetzt ein bisschen plakativ, aber das ist genau das, was ich meine und wie ich Verheißungen verstehe. Es ist so, also ihr musstet jetzt aufstehen, zu mir kommen, das Geschenk beanspruchen und darauf vertrauen, dass ich es euch dann auch tatsächlich gebe. Wer jetzt alleine gehofft hat, dass ich aufstehe und ihm das Snickers in meiner souveränen Autorität einfach schenke, der ist jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht. Aber genauso verstehe ich wirklich Verheißungen. Wenn wir etwas von Gott wollen, das in der Bibel steht, also im Einklang mit seinem Willen ist, dann hat Gott seinen Teil schon getan. Er hält uns das Geschenk hin in Form von Verheißungen. Und unser Part besteht darin, erstmal überhaupt zu wissen, dass es da sowas gibt, so eine Zusage, und dann damit vor Gott zu kommen, das in Anspruch zu nehmen, um dann empfangen zu können, weil er sagt, dass er über sein Wort wacht, um es auszuführen oder zu erfüllen. In dem Vers steht leider nicht, was mir am liebsten wäre, dass er seine Verheißungen sofort erfüllt. Ist nicht so. Es gibt viele Dinge, die ich genau in dem Vertrauen vor Gott gebracht habe und die sich noch nicht erfüllt haben. Ich erlebe es immer mehr, dass sich die Dinge erfüllen, die ich vor Gott bringe. Aber also besonders, wenn ich irgendwie für Heilung oder für Wunder oder ja, irgendwas Krasses bete. Aber es gibt auch Dinge, wo ich einfach noch warte. Aber ich glaube wirklich, dass Gott da seine Versprechen auch noch erfüllen wird. Und ja, manchmal, wenn Gott nicht wie gewünscht sofort wirkt, müssen wir einfach im Glauben warten und auf Gottes Zusagen vertrauen, glaube ich. Das ist nicht immer einfach, aber Abraham ist da ein großes Vorbild für mich geworden. Er ist ein so großes Vorbild, dass selbst Paulus immer wieder von ihm irgendwie in der Bibel schreibt. Und Paulus schreibt, dass Gottes Zusage an Abraham, dass er zahlreiche Nachkommen haben würde, an den Glauben gebunden war. In Römer 4, Vers 16 bis 21 schreibt das Paulus so. Deshalb also ist die Zusage an den Glauben gebunden. Ihre Erfüllung soll ein Geschenk der Gnade sein. In Vers 19 geht es dann weiter. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen vor all dem nicht verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Was ich aus den Aussagen lernen durfte und immer wieder neu lernen darf, ist, dass Abraham sich der Umstände sehr wohl bewusst war, dass er auf natürliche Weise einfach keine Kinder mehr bekommen kann. Manu hat gesagt, er war einfach tote Hose. Abraham ließ sich aber nicht entmutigen, sondern stellte Gottes Zusage nicht in Frage oder zweifelte daran, sondern vertraute Gott. Und das hat für mich einen riesen Vorbildcharakter. Und Abraham musste trotzdem warten. Wenn ich richtig informiert bin, ich habe das mal nachgelesen, dass das circa 25 Jahre waren. Und da komme ich mir immer und immer wieder ziemlich ungeduldig vor, wenn ich Gott am nächsten Tag schon wieder in den Ohren liege mit dem, für was ich bete. Und ich glaube, dass der Glaube belohnt wird und ich bin sicher, dass auch mein Glaube noch belohnt wird. Und wir dürfen mit unseren Anliegen einfach immer wieder vor Gott kommen, auch wenn es immer wieder das Gleiche ist. Und der Trick mit dem Glauben, der liegt vielleicht im Wählen der richtigen Maßstäbe. Das bestätigt meiner Meinung nach die Stelle in Hebräer 11, Vers 17 noch einmal. In Hebräer 11, das fand ich auch sehr faszinierend, steht sehr viel über Leute mit viel Glauben. Falls euch das auch ermutigt, ihr könnt es gerne mal nachlesen. Aber zurück zu Abraham. Also da steht, Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch von den Toten zurückbekommen. Wenn ich bzw. Paulus hier von dem Glauben von Abraham spreche, dann kann das auch total entmutigend sein, wenn man gerade irgendwie down ist und das Gefühl hat, dass man gar keinen Glauben hat, dass man an allem zweifelt und nicht weiß, ob wo oben und unten ist. Ich glaube aber, dass uns die Bibel auch in solchen Situationen helfen kann, an dieser Stelle in unserem Glauben einfach zu wachsen. Das heißt, eine immer engere Beziehung zu Gott zu entwickeln, Jesus ähnlicher zu werden und im Vertrauen auf ihn stärker zu werden, um das, was er uns aufgetragen hat, auszuführen. Und wenn ich bete, dann sehe ich die Situation, hoffe ich, also die Situation, in der ich gerade bete, hoffentlich realistisch an und bin mir bewusst, dass es teilweise auf natürliche Weise einfach unmöglich ist, wenn ich zum Beispiel für Heilung bete. Dann ist mir vielleicht als Medizinstudentin immer noch mehr bewusst, was da so eine Krankheit für Ursachen hat, was man als Therapie andenken könnte, wie die Heilungschancen überhaupt aussehen und so weiter. Aber ich versuche mein Anliegen oder meine Bitte, mein Problem nicht mit meinen menschlichen, weltlichen Maßstäben zu messen, sondern mit Gottes Maßstäben. Und Gottes Maßstäbe sind einfach viel größer als meine. Gott misst mit den Maßstäben, mit denen er die Welt geschaffen hat, mit denen er das Meer geteilt hat, mit denen er Israel befreit hat, mit denen er Tote zum Leben erweckt hat. Und wie klein sind da doch manchmal einfach meine Probleme oder meine Bitten, wenn dem gegenüber ein Gott steht, der von sich selbst in der Bibel sagt, dass ihm nichts unmöglich ist. Und er kann jedes Problem, egal wie groß oder wie klein das ist, lösen und wir dürfen mit jedem Problem zu ihm kommen. Und Gott spricht uns auch zu, dass, wenn wir im Glauben beten, nichts unmöglich ist. Zum Beispiel in Markus 9, Vers 23. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Und wenn ich mir das immer und immer wieder durchlese, oft laut, weil meiner Meinung nach ein Unterschied dazwischen ist, ob man jetzt still oder laut liest, dann wächst mein Glaube. Dazu steht in Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Dieser Vers hat mir gezeigt, dass da ein Zusammenhang zwischen dem Hören und dem Glauben besteht. Also dem Hören von Gottes Wort bzw. seiner Botschaft und einem darauf folgenden oder daraus überhaupt erst entstehenden Glauben. Es gibt da auch noch mehr Verse, die da was drüber schreiben, dass Glauben und Hören irgendwie zusammenhängen. Die kann ich euch gerne, wenn es euch interessiert, danach der Predigt geben. Ich glaube, dass mein Glaube durch das Hören von Gottes Wort gestärkt und gefestigt wird oder überhaupt erst entsteht. Da jetzt aber nicht immer und überall ein Prediger zur Hand ist oder Predigten, die ich mir anhören kann und die mir die Bibel auslesen oder auslegen oder vorlesen, kann ich das auch einmal einfach selber tun. Dadurch, dass ich mir bestimmte Verheißungen raussuche und immer wieder laut bete, wächst mein Glauben auch. Ein netter Nebeneffekt davon ist, dass man relativ schnell relativ viele Bibelverse auswendig kann. Bei mir hapert es dann immer an den Stellen, aber ich weiß immerhin, dass es geschrieben steht. Und der Heilige Geist kann einem das in bestimmten Situationen einfach wieder vor Augen führen. Und dadurch entwickle ich immer wieder einen tieferen Glauben für bestimmte Dinge, die Gott in der Bibel schreibt. Für mich gibt es aber auch einen Unterschied zwischen Verstehen oder für Wahrhalten und die Zusagen mit dem Herzen glauben. Ich glaube, dass das englische To Learn by Heart für auswendig lernen in dem Bereich tatsächlich wahr ist. Ich lerne gerade, die Bibel nicht nur zu lesen, sondern und für wahr zu halten, sondern auch zu glauben. Ich bin oft, wenn ich die Bibel gelesen habe, einfach über Altbekanntes, was man so aus dem Kindergottesdienst kannte oder so, weggegangen über die ganzen Wundergeschichten und habe es einfach akzeptiert, dass es da so steht. Das war halt früher so. Ich habe es auch für wahr gehalten, aber ich habe es nicht wirklich geglaubt. Aber diesen Glauben, diesen Herzglauben oder kindlichen Glauben, das wirklich von etwas überzeugt sein, den will ich in viel mehr Bereichen meines Lebens entwickeln. In einem Vortrag habe ich mal gehört, dass Herzglaube da anfängt, wo man Wahrheiten nicht mehr in Frage stellen muss oder über sie diskutieren muss. Wenn mich jemand fragt, bist du gerettet oder bist du wiedergeboren, dann kann ich ganz klar sofort sagen, ja, klar, da besteht überhaupt kein Zweifel, da gibt es keine Diskussion. Der Glaube an meine Errettung, der sitzt so tief in meinem Herzen, da kann mich keiner mehr von abbringen. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Und den Glauben, den habe ich leider in viel zu wenig Situationen und Bereichen in meinem Leben. Aber ich bete immer wieder dafür, dass Gott mir schenkt, dass ich da drin wachsen darf. Und etwas anderes, auf das mein Glaube sich in speziellen Situationen aufbaut, ist einfach die Geistesgabe des Glaubens. Ich bete oft, Herr, hilf meinem Unglauben und schenk mir deinen Senfkorn-Glauben. Und zum Beispiel für den Achim, die meisten von euch kennen ihn, hat mir Gott diesen Glauben geschenkt. Die meisten von euch kennen, wie gesagt, den Achim. Achims Herz ist sehr schwach. Und Achim wartet eigentlich auf eine Transplantation gerade, weil er ein neues Herz braucht. Und wenn ich für den Achim bete, dann kann ich voll Zuversicht beten. Ich glaube, dass Gott ihm Gutes tun will und ihm helfen will und sehe, dass Gott ihn trägt, weil es Achim trotz seiner schlechten Werte, also die Herzwerte, schon wieder so gut geht. Er macht heute Dinge, die vor einem halben Jahr überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir so viel für den Achim beten. Und ja, wie gesagt, als Medizinstudentin kann ich das überhaupt nicht erklären. Und ich würde da auch als Medizinstudentin ohne Transplantation keinen Ausweg sehen. Aber durch Gottes Senfkorn-Glauben weiß ich, dass Gott einfach andere Möglichkeiten hat als wir. Ja, aber über das Thema Glauben und Wahrheiten und so weiter könnte man eine ganz eigene Predigt füllen. Deswegen komme ich wieder zurück zu den Verheißungen. Und bisher habe ich festgestellt, dass Verheißungen auf Gottes Wort beruhen. Und Gottes Wort bzw. das Evangelium der Inbegriff von Gottes Kraft für mich ist. Mit Gottes Kraft meine ich hier die Kraft, die im Griechischen als Dynamis steht. Das ist ein bisschen abstrakt, aber damit ist gemeint, diese wunderwirkende Kraft, also die Kraft, die die ganzen Wunder geschehen lassen hat, bei Jesus und in der Apostelgeschichte. Das ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat und die heute jeder von uns durch den Heiligen Geist in sich trägt. Und als Jesus und die Apostel damals die gute Botschaft verkündet haben, sind der Verkündigung wirklich in aller Regel Zeichen und Wunder gefolgt, um das, was die gesagt haben, einfach zu bestätigen. Ich glaube, da hat Gott wirklich einfach gesagt, ja, das ist wahr und ich zeige euch, dass das wahr ist. Das kann man zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, Vers 29 bis 31 nachlesen, als die Apostel dafür beten, dass sie Gottes Wort einfach mit Freimütigkeit sprechen können und Gott Wunder und Heilungen geschehen lassen soll. Und was danach an Zeichen und Wundern alles passiert ist, als die umhergezogen sind, das wisst ihr, glaube ich, alles, aber das kann man in der Apostelgeschichte gut nachlesen. Vorhin habe ich gesagt, dass Paulus Gottes Wort als Schwert des Geistes bezeichnet, also als eine Waffe, die uns zur Verfügung gestellt wird, im Rahmen der Waffenrüstung, zu der auch noch Glaube und Wahrheit gehören. Aber wofür sollen wir denn jetzt diese Waffe benutzen? Ich glaube, dass Gott ein ziemlich positives Bild von uns hat und dass er das in der Bibel aufschreibt. Wenn man all das, was in der Bibel über uns steht, wirklich glauben und annehmen würde, dann dürfte man eigentlich keine Selbstwertprobleme oder negativen Gedanken haben. Das ist aber leider nicht so. Immer und immer wieder kommen die schlechten Gedanken über einen selbst. Das kann ich nicht, dafür bin ich zu schlecht. Predigen du? Nee, geh lieber erstmal zur Bibelschule, bevor du was zu sagen hast. Und so ist der Feind manchmal einfach ganz schön clever. Und ich würde mal behaupten, dass wir nirgendwo angreifbarer sind als in unseren Gedanken. Die hört keiner, die sieht keiner, die muss man niemandem mitteilen. Und da kann uns auch kein Mensch raushelfen, wenn wir nicht anfangen, darüber zu reden. Und ich glaube, das weiß der Feind ganz genau. Und er kann riesige Gedankengebäude in uns aufbauen, die nichts anderes wollen, als uns schlecht zu machen, anzuklagen und unseren Glauben zu nehmen. Nicht umsonst halt sagt Jesus, dass der Teufel der Herr der Lüge ist. Wenn wir wirklich das glauben, was Gott über uns sagt, dann hat der Teufel einfach keine Chance, weil wir wissen, was Gott über uns denkt und damit können wir die Lügen des Teufels erkennen und uns dagegen stellen. Durch Verheißungen kann ich mein Denken von Gott verändern lassen. Ich kann die Bibel beten, ich kann die Verse auf mich beziehen und laut aussprechen. Ich kann den Heiligen Geist bitten, mir Erkenntnis darüber zu geben, ob Gott mich wirklich so sieht, wie er das in der Bibel sagt. Und er verspricht es zu tun. Gott will unsere Gedanken erneuern, wenn wir ihn lassen. Und wenn wir Bibelverse laut beten, sprechen wir Gottes Wahrheiten aus. In die sichtbare und in die unsichtbare Welt. Wir zeigen Gott, uns selbst und dem Feind, was wir glauben oder was wir gerne glauben würden und stellen Grenzen auf. Wir können die Lügen des Feindes in unseren Gedanken durch Gottes Wahrheiten ersetzen, wenn wir uns auf Gottes Wort berufen. Und ein Zusammenhang zwischen dem gesprochenen Wort und dessen Auswirkungen auf unsere Psyche wird auch von Psychologen hergestellt und bestätigt. Das, was wir sagen, nimmt Einfluss auf unsere Gedanken. Man kann also sagen, dass nicht nur unsere Emotionen das, was wir sagen, beeinflussen, sondern auch das Gesagte Einfluss auf unsere Emotionen und unser Selbstbild hat. Wenn wir nur negative Dinge aussprechen, wird unsere Laune schlechter. Wenn wir positive Dinge aussprechen und, oder lächeln, hat das positive Effekte auf unser Denken. Studien sagen, dass man seine ganze Persönlichkeit und seinen Erfolg mit positiver Sprache und positiven Gedanken beeinflussen und verändern kann. Warum also nicht unsere Gedanken von Gottes Meinung über uns beeinflussen und verändern lassen? Ich habe das in Thailand so erlebt, dass ich, wir hatten beschlossen, eine Tour durch den Dschungel zu machen, zu einer riesengroßen Höhle, die dunkel ist, in der viel Wasser war, in der viele Fische waren und Fledermäuse und riesengroße Spinnen. Und wir hatten einen Guide, der schon gesagt hat, er hat die Tour eigentlich noch, also wir hatten zwei Guides und einer davon hat erzählt, er konnte die Tour noch nie zu Ende machen, weil er immer mit irgendjemandem, der Panik bekommen hat, wieder zurückgehen musste. Und ich habe immer ziemlich große Angst vor Spinnen gehabt, also wirklich ziemlich große Angst. Wenn ich nicht geschrien habe, dann war das schon was Besonderes. Und ich wollte das aber trotzdem gerne machen und ich habe aber gemerkt, wie wir da vor der Höhle standen, dass ich schon immer angespannt wurde, weil die Männer natürlich erzählt haben, wie groß diese Spinnen sind und wie beängstigend in der vollkommenen Dunkelheit und man hat nur seine kleine Lampe da am Kopf. Und dann sind wir reingegangen und ich dachte erstmal so, ach du Scheiße. Und dann kam mir aber der Vers in den Kopf, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ich habe den Vers die ersten 5 Minuten einfach gebetet, als wir da durch dieses Wasser gelaufen sind. Da konnte ich noch laufen und musste nicht schwimmen. Und habe einfach versucht, erstmal diese Spinnen, die da überall potenziell an den Wänden gehangen haben, auszublenden. Aber Gott hat mich wirklich sicherer gemacht und ich hatte echt Spaß an dieser Wanderung. Und das ist, glaube ich, ja, eins der coolsten Sachen, die wir in Thailand gemacht haben. Und ich glaube, dass das wirklich daran lag, dass Gott mir diesen Geist gegeben hat, dass ich wirklich lernen durfte in dem Moment, nein, und die Spinnen, die sind nicht so böse, ich bin stärker und ich mach dich stark. Und das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie ich in meinem Leben persönlich wirklich diese Zusagen aus der Bibel rausgreife, auf mich beziehe, bete und darauf vertraue, dass Gott wirkt in den Situationen. Und ein anderer Punkt, den ich genannt habe, ist, dass wir, indem wir Gottes Wahrheiten ausbeten und uns darauf berufen, Gottes Reich bauen. Wir können das, was Gottes Wille ist, Realität werden lassen durch Gott. Zum Beispiel das Vaterunser. Jesus hat uns dieses Gebet gegeben mit der Anweisung, es so zu beten. Wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann beten wir, dass was in der Bibel steht, also den Willen Gottes. Und für mich beinhaltet das, dass wir uns Gottes Herrlichkeit hier auf die Erde wünschen, unseren eigenen Willen Gott unterordnen und all das, was im Himmel ist, wollen wir auf der Erde haben und erleben. Im Himmel hat der Teufel keine Macht und keinen Einfluss. Es gibt keine Sünde, da ist Gottes Gegenwart einfach überall. Da ist Gottes Kraft, da sind wir gesund, da ist Freude, das ist ja das Paradies. Und ich glaube, wenn wir das Vaterunser beten, dann schenkt uns Gott immer ein bisschen mehr von dem, was er eigentlich erst im Himmel für uns bereithält. Wir dürfen das, was noch vor uns liegt, wofür uns Gott den Heiligen Geist schon als Anzahlung gegeben hat, bereits hier auf der Erde schmecken. Und ich glaube, dass Zeichen, Wunder und Heilungen zu Gottes Reich gehören und dass wir das durch das Beten und Glauben von Verheißungen auch immer mehr erleben dürfen. So, ein letzter Punkt, warum ich das Bibelbeten so toll finde. Man weiß nicht immer, was man beten soll. Das geht auch mir so. Wenn man Bibelverse betet, kann man sich sicher sein, dass man dabei etwas Gutes betet. Man muss nicht überlegen und man kann trotzdem Gemeinschaft mit Gott haben und Zeit mit ihm verbringen und baut sich selbst und Gottes Reich dabei auf. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen mit meiner Begeisterung dafür anstecken konnte und will euch Mut machen, dass man das doch einfach mal ausprobieren kann und sich darauf einlassen kann. Ich habe noch eine kurze Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Und zwar habe ich in der Gemeinde in Friedberg ja auch einen Teenkreis, den ich mitleite. Und dort hatte ich nach einem Input den Eindruck, dass jemand im Raum ist, der Schmerzen hat und dass Gott einfach die Schmerzen gerne wegnehmen möchte. Und dann kam ein Mädchen auf mich zu und die hatte Schmerzen. Und sie meinte, dass sie schon vorher wusste, dass heute irgendwas mega Cooles im Teenkreis passiert und die war richtig aufgeregt. Also im Nachhinein kann ich das auch sagen, weil die ist eigentlich relativ ruhig und die hat die ganze Zeit rumgezappelt und saß da. Und sie meinte, ihr Herz hat die ganze Zeit geklopft und genau. Und die hatte Schmerzen im Knie und die konnte nicht richtig laufen und ist gehumpelt. Und wir haben dann zusammen gebetet und ich habe ihr die Hand aufgelegt und wir haben sowas gebetet wie: Gott, du hast gesagt, dass die Zeichen sind, die denen folgen werden, die glauben, dass wir Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und beim Beten hat sie dann schon so ein Kribbeln im Knie gefühlt und war dann natürlich total aus dem Häuschen und wollte das sofort ausprobieren. Dann ist sie gelaufen und die Schmerzen waren weg. Und sie ist nicht mehr gehumpelt und dann ist sie da rumgehüpft wie so ein Flummi und hat sich gefreut. Und das war total faszinierend. Und in der Situation hat mir die Zusage in der Bibel einfach auch geholfen zu glauben. Und ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir dafür ein neues Bewusstsein bekommen, dass er immer noch der gleiche ist und auch heute gerne noch Wunder oder irgendwas anderes wirken will und auch kann.